die Presse.
Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse und ich bin Anna Wallner. Die S1 Ostumfahrung samt Lobautunnel ist also wieder zurück auf der politischen Agenda. Das hat zumindest heute Donnerstag SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke klargemacht. Richtig überraschend war die Kehrtwende nach dem Regierungswechsel im Frühling ja nicht, während Hankes Vorgängerin Leonore Gewessler, heute Chefin der Grünen, das Projekt als Ministerin noch auf Eis gelegt hatte, hatte dann der SPÖ-Mann Hanke schon bei seinem Amtsantritt betont, dass ihm das Projekt sehr wohl wichtig sei und er es bis Herbst neuerlich prüfen wolle. Pünktlich zum Herbstbeginn ist die Prüfung nun offenbar abgeschlossen und mit dem Bau eines Teilstücks der insgesamt 19 Kilometer lang geplanten Außenring-Schnellstraße, kurz S1, soll sogar schon im Frühjahr 2026 begonnen werden. Ob aber der besonders umstrittene Tunnel wirklich kommt, ist eigentlich noch immer nicht ganz klar. Über all das spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Theresa Wirth, die den Lobautunnelstreit schon seit einigen Jahren für die Presse beobachtet und einordnet. Hallo Theresa.
Hallo.
Liebe Theresa, ich gehe davon aus, dass du als jemand, der mit der Materie ganz gut bekannt ist, nicht sonderlich überrascht warst über den Inhalt der Pressekonferenz von Peter Hanke.
Nein, das war ich nicht. Also prinzipiell hat er ja schon angekündigt gehabt, dass er das jetzt im Herbst präsentieren will, seine Prüfung. Und dass er eher sich dafür entscheiden wird, das zu bauen, war schon irgendwie klar, weil man muss ja auch bedenken, wo er herkommt. Er war lange in der Wiener Stadtregierung, war dort Wirtschaftsstadtrat, hat immer wieder eng mit der Wirtschaftskammer zusammengearbeitet, die ja auch ein großer Befürworter sind dieses Projekts. Und er hat zwar heute gesagt in der Pressekonferenz, er entscheidet mit dem Kopf und nicht mit dem Bauch. Das heißt, er will auch auf Grundlage von Fakten das entscheiden. Aber es war dann auch wirklich so, er hat es dann auch mit dieser Wirtschaftssituation auch argumentiert. Und wenn man ehrlich sein muss, muss man auch sagen, hätte er das jetzt sich dagegen entschieden, wäre das einfach ein Bruch mit der Wiener SPÖ gewesen, der sehr mächtigen Wiener SPÖ.
Das wäre nicht einfach, da rauszukommen,
genau,
für ihn, um es jetzt vom sehr höflich zu formulieren. Also wir wissen ganz genau, die Stadt Wien war immer für den Bau des Lobautunnels und der S1. Die grüne Vorgängerin von Peter Hanke war dagegen, hat es gestoppt. Aber bevor wir jetzt die Befürworter und die Gegner zu Wort kommen lassen und uns ihre Argumente ansehen, frage ich dich nochmal ganz konkret, was hat er heute präsentiert? Ein Teilstück wird, wie ich schon erwähnt habe, soll ja schon bald gebaut werden. Aber beim Lobautunnel selbst ist es noch nicht so klar, wie das weitergehen soll.
Genau, also das Ganze wird jetzt in zwei Abschnitten durchgeführt. Also eben dieser erste Abschnitt soll schon im Frühling 2026 begonnen werden. Und das ist relativ klar. Also das ist auch dieser nördliche Teil.
Wo ist das? Zwischen, das sind, glaube ich, 10 Kilometer.
Und Groß-Enzersdorf, genau. Also das ist eben noch nicht der Abschnitt, der dann noch wirklich durch die Lobau oder unter der Lobau und der Donau durchgeht. Das ist eben dann der zweite Teil. Und hier sind noch einige Verfahren anhängig. Also da geht es um Naturschutz, wasserrechtliche Sachen, aber auch der EuGH prüft da jetzt, ob da alles mit rechten Dingen, ob da alles wirklich gescheit geprüft wurde und so weiter. Also da ist noch einiges offen und das wird auch noch einige Jahre dauern, bis da alle Antworten da sind vom genau.
Der Bau dieses Teilstücks ist auf ungefähr 6 Jahre anberaumt. Könnte es passieren, dass nach den 6 Jahren eben nicht alle Genehmigungsverfahren für den Tunnelbau da sind und wir dann ein Teilstück dieser Straße haben, die faktisch ins Leere geht?
Ja, das ist natürlich möglich, theoretisch. Also man weiß ja dann im Endeffekt doch nicht, was genau die Gerichte entscheiden. Es gibt auch immer wieder Versuche von Naturschutzorganisationen, da doch noch andere Verfahren anzuregen. Vielleicht findet man noch irgendeinen seltenen Käfer an der Strecke, der geschützt werden muss. Man weiß es nicht. Ja, also da gibt es doch noch Möglichkeiten.
Apropos seltener Käfer, das ist ein guter Moment für einen kurzen Einschub, um zu klären, was die Lobau überhaupt ist. Sie ist ein Teil des sogenannten Donau-Auen-Gebiets und liegt zu einem großen Teil nördlich der Donau innerhalb der Wiener Stadtgrenze, reicht aber stellenweise sogar ein Stück östlich außerhalb der Stadtgrenze. Auf rund 22 Quadratkilometern erstreckt sich das Gebiet am linken Donauufer bis zur Mündung der Mach an der Grenze zur Slowakei. Und genau hier tobt seit mittlerweile über 30 Jahren ein Streit um den Bau der sogenannten S1, die eben unterhalb der Donau und der Lobau verlaufen soll. Erste Pläne, die Südosttangente, die A23 oder den Wiener Außenring zu verlängern und erste Ideen, einen Tunnel durch die Lobau zu bauen, gab es schon in den 1990er Jahren. Eine, die strikt gegen diesen Bau war und ihn als Klimaschutzministerin 2021 schließlich gestoppt hat, war Leonore Gewessler, die heute Chefin der Grünen Partei ist. Und sie hat sich am Donnerstag in einer Pressekonferenz auch gleich zu Wort gemeldet. Was hat sie da genau gesagt, Theresa?
Ja, die ist natürlich nicht erfreut, wenig überraschend. Die spricht von einem veralteten und völlig unnötigen Projekt und dass das quasi eine ihrer wichtigsten Entscheidungen war, dass sie das absagt. Und sagt auch ein bisschen polemisch, dass ja der unter Anführungszeichen Betonminister Peter Hanke jetzt Euros versenkt in dem Tunnel, die man sonst dringend brauchen würde angesichts der Teuerung und der Wirtschaftslage. Also es werden ja laufend auch Öffi-Tickets verteuert und so. Und sie sagt, das Geld wäre dort wesentlich besser angelegt. Und natürlich spricht sie auch die Meinung der Wissenschaftler an. Also das gibt ja durchaus unterschiedliche Meinungen, aber viele unabhängige Wissenschaftler sind da eher kritisch eingestellt gegenüber. Mhm.
Aber hat sie für dich einen Eindruck gemacht, dass sie, wie soll ich sagen, lamoyant, jammernd war oder kämpferisch? Letztlich hat sie realpolitisch überhaupt nichts mehr damit zu tun und da hat auch keinen wirklichen Einfluss darauf.
Ja, sie hat schon eher kämpferisch gewirkt, finde ich. Sie wurde dann auch gefragt, ob sie jetzt quasi Proteste sich beteiligen will. Da hat sie natürlich dann nicht ganz genau geantwortet. Aber es war schon so, sie hat gemeint, ja, sie wird alles dafür tun, dass da noch was dran geändert wird.
Wie sind denn die Reaktionen sonst? Wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, wer die Befürworter und wer die Gegner sind. Wer hat sich da bis jetzt schon mit einer Reaktion aus der Deckung gewagt?
Also einerseits die Befürworter sind ganz klar eben die Bundesländer, die das betrifft, also Wien und Niederösterreich. Da haben sich die Wiener Verkehrsstadträtin Uli Siemer hat sich gemeldet und war höchst erfreut, dass da jetzt quasi Wien von der Transitbelastung erlöst wird. Und auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl Leitner spricht von einem zentralen Verkehrsprojekt und gute Nachrichten für die Menschen, die da im Umland leben. Auch die Autofahrerclubs sind erfreut, dass sie jetzt weniger, also die hoffen auf weniger Stau auf der Südosttangente und so weiter. Genau. Ja, auf der Gegenseite gab es auch erwartbar einen Aufschrei von Klima- und Umweltorganisationen, die jetzt die Klimaneutralität Österreichs auch in Gefahr sehen. Das ist irgendwie so der große Sukkus auch. Da muss man dazu sagen, dass davon ist der Verkehrsminister Hanke weiterhin überzeugt, dass sich das trotzdem ausgeht. Ja, wenn wir sehen, ich habe auch schon vereinzelt jetzt Reaktionen von Wissenschaftlern, Klimawissenschaftlern auf Social Media gesehen, die jetzt auch nicht unbedingt happy waren.
Mhm. So. Aber vielleicht schauen wir uns jetzt gleich noch die Argumente der Gegner und Befürworter ein bisschen genauer an. Ein Argument, das ja immer gebracht wird von den Befürwortern, ist, die Umfahrung ist notwendig. Eine 2-Millionen-Stadt wie Wien braucht eine Entlastung. Wien ist da auch eine Ausnahme, eine der wenigen Großstädte, die sowas nicht hat. Haben die nicht recht? Stimmt das nicht?
Ha, das ist ja eigentlich die Gretchenfrage dieser ganzen Geschichte. Also es klingt natürlich total einleuchtend, weil im Moment gibt's ja das nicht und LKWs fahren über die Südosttangente durch Wien. Dort ist stundenlanger Stau fast jeden Tag. Und es gehen aber halt die Meinungen total auseinander, ob jetzt quasi diese zusätzliche Straße, zusätzliche Autobahn diese anderen Routen entlasten wird. Das ist eigentlich der Kern der Sache. Es gibt viele Experten, die sagen, okay, das wird nur ein kurzfristiger Effekt sein und im Endeffekt wird der Verkehr dann wieder, also wird eine neue Straße neuen Verkehr produzieren. Jetzt bei dieser Prüfung wurde festgestellt, dass das eben nicht so sein wird. Man muss dazu sagen, ich habe die Prüfung selbst, die Daten und so noch nicht gesehen, die werden erst veröffentlicht.
Ja. Also die Prüfung von Hanke, vom
Ministerium. Genau, das Neueste, ja. Also was stimmt, kann ich jetzt als Laien.
Aber es sind klar die beiden Argumente gegeneinander. Die einen sagen Entlastung, die anderen sagen induzierte Nachfrage. Wenn du mehr Straßen baust, hast du am Ende auch mehr Verkehr, auch wenn es vielleicht ein bisschen eine Verzögerung ist.
Genau, was man schon sagen kann, ist, also in diesem Gebiet, wo das gebaut wird, also das ist ja im Nordosten Wiens, da entstehen gerade ganz viele neue Wohngebiete, sind große Stadtentwicklungsgebiete, da werden viele Leute hinziehen. Und teilweise ist da jetzt schon wirklich auch viel Verkehr, also auch auf den kleineren Straßen. Und da ist eben auch das Argument, dass das eben dann großflächig entlastet wird.
Wollte ich gerade sagen, ich würde sagen, auch vor allem Menschen, die in diesem Bezirk, 22. Bezirk, vor allem über der Donau, also nördlich der Donau leben, für die gibt es sicher auch nicht alle, aber viele sind da wahrscheinlich eher positiv gestimmt, weil sie zum Beispiel an den Ausfallstraßen lange Staus derzeit hinnehmen müssen. Das heißt, dieses Argument, dass man hier einfach auch die regionale Entwicklung für Pendler und Menschen, die hier leben, an Rheiner verbessert, ist das nicht legitim, dass man denen das sozusagen verbessern will?
Ist auf jeden Fall legitim, ja. Also ich kenne auch Leute, die dort wohnen, die sind auch nicht happy. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, ihnen geht's auf die Nerven, dass sie auf das Auto dort angewiesen sind, weil die Öffi-Verbindungen einfach schlecht sind und dann müssen sie das Auto nehmen. Ja, Da ist es vielleicht ein bisschen eine Grundsatzentscheidung, wo willst du auch zukünftig das Geld hinschicken in quasi bessere Straßen für noch mehr Autos und Autoverkehr oder eben in noch mehr Öffi.
Idealfall-Ausbau,
ja, Idealfall. Es sollte beides funktionieren.
Ja, es ist natürlich auch immer die Frage, ob dann die Stadt Wien attraktiver wird, weil man zum Beispiel auch den Flughafen Schwechat leichter erreicht über diese nördlichen Stadtgebiete. Aber ein Argument, das du sogar schon erwähnt hast, dass jetzt der Stadtrat Peter Hanke, finde ich, besonders in den Vordergrund hebt, sind die einerseits die Investitionskosten für dieses Straßenprojekt, die natürlich gewaltig sind mit 2,7 Milliarden Euro, jetzt hat er jetzt einmal beziffert und wir wissen alle, wenn sowas über Jahre dauert, wird das natürlich dann mehr. Aber er behauptet oder stellt in den Vordergrund, dass die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung so hoch oder doppelt so viel sein würde und man so viele zusätzliche Arbeitsplätze absichert. Da denke ich mir natürlich, in Zeiten wie diesen ist das natürlich ein Argument, wo viele Menschen sagen, ah ja, immerhin, das ist doch super. Gibt es da was man dem entgegensetzen kann, außer zu sagen, ganz so wird die Rechnung nicht aufgehen?
Ich kann dem nichts entgegensetzen, ich bin keine Wirtschaftsforscherin. Ja, vielleicht stimmt's, vielleicht geht's auf und da wird wirklich durch dieses große Bauprojekt was angekurbelt. Das mit den Kosten, lustig, dass du das ansprichst, dass es steigen wird, die sind nämlich schon tatsächlich stark gestiegen. Also ich habe nachgeschaut, 2019 hat die ASFINAG zuletzt von 1,9 Milliarden Euro gesprochen, dass das kosten wird. Jetzt sind wir bei 2,7 Milliarden.
Ja klar, ist allein also, schon durch die Inflation und genau. alles teurer geworden, Dienstleistungen und so weiter.
Genau. Was ja auch oft gebracht wird, ist dieses Argument, okay, wir haben ein knappes Budget und wir müssen sparen und was bauen wir da jetzt, so einen riesen teuren Tunnel? Da sagt die ASFINAG auch, okay, wir haben dieses Budget sowieso, also das wird jetzt nicht aus den Bundesmitteln rausgenommen, sondern das wird aus dem ASFINAG-Budget, das sich eben aus Einnahmen von Mautgebühren oder Vignetten und so weiter speist.
Gut, aber da sieht man eben auch, die ASFINAG ist dafür, darum sagt sie, es wird sich ausgehen, wir sind da sozusagen, wir liegen dem Bund nicht auf der Tasche. Gut, wenn wir jetzt nochmal die Kontraargumente ansehen, also ähnlich wie die für die Befürworter ja klaren Argumente mit, wie gesagt, besserer Ausbau, Attraktivität des Standorts, mehr Arbeitsplätze, ist ja auf der anderen Seite sind die Argumente ebenso schlagend, nämlich vor allem die ganz große Problematik des Umwelt- und Klimaschutzes. Wie kontern denn die Befürworter diese ganzen Vorwürfe, die da immer kommen? Also, dass man eben hier einen Lebensraum zerstört, dass man unter der Donau baut und, und.
Ja, dieses Stichwort unter der Donau ist schon das Richtige. Also das ist, wenn quasi Umweltsorgen dargebracht werden, wird immer gesagt, okay, wir bauen ja drunter, so tief unter diesem Nationalpark und diesem Naturschutzgebiet, dass das die Natur nicht stören wird und es wird kein einziger Baum gefällt und kein Tier getötet. Das hat Peter Hanke heute auch schon wieder gesagt. Da gibt es wieder dann Gegenmeinungen, die sagen, na, auch tief in der Erde gibt es Leben sozusagen und dann gibt es die Angst, dass das Grundwasser noch mehr absinkt durch diesen Tunnelbau. Das hat man schon bei anderen Tunnelprojekten auch gesehen, dass das passieren kann.
Ein Argument, das sehr häufig kommt von den Gegnern, ist, es sei eine falsche Verkehrspolitik. Also haben wir vorher schon ein bisschen erwähnt, das sei jetzt dann wieder der Fokus aufs Auto statt auf den öffentlichen Verkehr, den man ja auch ausbauen könnte.
Ja, ich finde da durchaus, da ist schon was dran. Wenn man sich nämlich die Emissionsbilanz von Österreich ansieht in den letzten Jahren, da ist aber einfach der Verkehr immer das Sorgenkind gewesen, wo zu wenig schnell da sich die Emissionen nach unten bewegen. Und so ein Projekt, das ist jetzt ein Einzelprojekt, muss man auch dazu sagen, also es wird jetzt nicht alles verändern, aber es ist doch ein großes Autobahnprojekt, das einfach Weichen stellt. Also das ist ja, wir haben es ja vorher gesagt, das wird jetzt nicht übermorgen gebaut, sondern erst in 10 Jahren wird das fertig sein oder 15 Jahren. Und ja, wird den Verkehr, wie wir uns bewegen, einfach maßgeblich auch beeinflussen.
Und unsere Stadt. Und unsere Stadt. Wir auch leben in der Stadt, genau. Natürlich. Ja.
Und hier ist eigentlich einhellig die Meinung auch von der Politik, dass sich hier was verändern wird, also, oder verändern muss auch. Mhm. Und das läuft dem schon ein bisschen zuwider, dass wir eigentlich weniger Auto fahren sollen und dass mehr Leute mit den Öffis fahren sollen und auch der Transitverkehr von der Straße sich auf die Schiene bewegen soll. Das ist einfach so die Frage, ob man hier dann trotzdem noch investiert in diese andere, manche sagen veraltete
Straßenbau-Politik.
Ja. Genau.
Wobei es ja dann wieder die gibt, die sagen, naja, nein, das eine ist die Umfahrung und das ist eben wichtig für Transit und so weiter und für entlegenere Gebiete, aber in der Stadt kann man ja, in der Innenstadt, im Kern, kann man ja weiter an diesem öffentlichen Verkehrsausbau arbeiten und ja.
Ja, das stimmt und es wird wahrscheinlich für Wien, kann es gut sein, dass es große Verbesserungen bringt. Dann kann man dann wieder dieses Argument bringen, okay, wir leben nicht nur in dieser Stadt, also gerade wollen wir uns immer so abschotten und jetzt nicht gemeinsam an Lösungen arbeiten. Im Endeffekt, wenn die Temperaturen steigen, dann sind wir alle, die in Wien wohnen und die am Speckgürtel wohnen, die werden alle gleich beeinflusst. Warum sollte man da jetzt nur auf Wien schauen und nicht drumherum.
Zum Schluss frage ich mich jetzt noch, du hast ja eben diese Protestcamps auch besucht mehrfach und das begleitet rund ums Jahr 2021 und davor und danach. Was glaubst du, wird dieser Protest in der Form jetzt zurückkehren?
Also ich denke schon, dass etwas zurückkehren wird, irgendeine Form von Protest. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die von dem zweiten Heimburg sprechen, dass das jetzt quasi noch einmal so einen Zündstoff für die Klimabewegung sein könnte, dieses Riesenprojekt. Allerdings frage ich mich schon, ob das jetzt noch mal so eine Strahlkraft haben kann, weil das Klimathema ist einfach gerade nicht so am Tapet. Wir haben genug andere Dinge auch, über die wir uns, also Probleme und Kriege und so weiter. Es wird einfach nicht so viel drüber geredet. Also ob das wirklich so groß sein kann, ob sich da auch wirklich so viele Leute dann anschließen.
Bleibt offen, ja.
Aber irgendeine Form des Protests wird es auf jeden Fall geben.
Und wenn der sozusagen nicht schlagkräftig genug ist, dann wird diese erste Teilstrecke im Frühjahr losgelegt.
Ich glaube, mit der wird auf jeden Fall losgelegt, ja. Also
und die beginnt ja ungefähr dort, wo die Protestcamps vor 3 Jahren waren.
Genau, ja. Ich glaube, es wird dann, wenn dann eher diese, also wirklich der Tunnelbau dann vielleicht noch fraglich oder kritisch werden, aber der Bau jetzt im Frühling, da sehe ich jetzt nicht große
Aufschubmöglichkeiten mehr.
Oder genau. Also ich glaube, das wird schon durchgezogen werden.
Liebe Theresa, danke, dass du da warst.
Danke.
Zum Schluss dieser Folge, an dem wir jetzt schon angelangt sind, weise ich Sie noch auf etwas ganz Neues von uns hin. Seit heute haben wir nämlich eine neue Kolumne namens Büro Grotesk. Unsere Kollegin und Wirtschaftsrechtsexpertin Christine Kari nimmt darin ausufernde, sinnlose bürokratische Hürden unter die Lupe. Sie macht also gewissermaßen die Arbeit für die Regulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn von den NIOS. Und da kommen Sie ins Spiel. Wenn Sie nämlich selbst grotesk Regulierungen, in welchem Segment auch immer, kennen oder sogar Erfahrungen mit Ihnen haben, dann teilen Sie uns das gerne mit. Meine Kollegin Christine Kari schreibt dann darüber. Also schicken Sie ihr am besten eine E-Mail direkt an christine.kari@diepresse.com oder an unser Postfach podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören. Morgen hören Sie in diesem Kanal übrigens meinen Kollegen Clemens Patek. Er interviewt Christian Ulsch, unseren Außenpolitikchef, der frisch zurück aus New York ist, wo er in dieser Woche live die Vorgänge bei der General Assembly-Sitzung der UNO mitverfolgt hat, inklusive Reden von Donald Trump und Beate Meindl-Reisinger. Da sollten Sie also unbedingt reinhören. Machen Sie es gut und auf bald.